Schlägereien, Enttäuschung, Verrat, Seifenoper oder Deutschrap. Irgendwie beides und ich werde drüber reden, heute bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast.
Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Hast du Liebe, dann schrei Hip-Hop, schrei Hip-Hop, schrei Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, hast du Liebe dann?
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering Dave und wir sind in Folge 30. Die Folgenanzahl ist drastisch gestiegen, seitdem ich nicht mehr mache, wann ich Zeit habe, sondern probiere straight alle zwei Wochen rauszubringen. Es funktioniert bis jetzt ganz gut. Hoffen wir, es bleibt dabei. Wir werden sehen. Ich will jetzt gar nicht drüber reden, denn wir haben eine pickepackevolle Sendung. Ich wollte eigentlich viel über die Releases sagen, aber es gab für mich nur zwei, die wirklich von Bedeutung waren, sag ich mal, sondern drei. Einmal hat Farid Bang die erste Single von seinem neuen Album rausgebracht, Kuckuck. Sehr lustig, sehr unterhaltsam. Besonders das Intro, also so ein bisschen zweigeteilt. Am Anfang ist so ganz langsam und emotional und dann kommt so ein Cut und wir sehen Farid Bang, der angekettet ist an zwei Autos und auf dem Dach steht und Kuckuck sagt und dann sagt, er hat jetzt sein TikTok hin, weil er auch mal bei TikTok viral gehen will mit einem Hit. Genau, das ist so das Intro und am Ende gibt's dann noch die sehr, sehr lustige Line, Sonny Black und ich sind die Einzigen, die kein Schutzgeld bezahlen. Bei Rapshow wurde gemutmaßt, dass das ein Diss sein könnte. Ich finde, das ist aber kein Diss. Es ist einfach die Wahrheit, dass Bushido, wenn er Bushido gemeint hat, offensichtlich kein Schutzgeld mehr bezahlt. Das ist ja nun mal Fakt, denn wir wissen alle, wenn er sowas wie Schutzgeld bezahlt hat, dann hat er es an Arafat gezahlt. Und die beiden sind ja getrennte Männer, obwohl das mit diesem Ashraf. Naja, wir kommen später noch zu. Ihr wisst ja noch gar nicht, worum es geht. Doch, es steht in der Titelbeschreibung, vermute ich mal. Egal, anderes Lied, das ich hervorheben will, aber dem heutigen Release-Tag am 26. März ist von Mois und Kollegen, sag ich mal. Im Titel steht nur Mois und Maestro, dabei sind aber auch noch Leute wie Sinanji, Manuelsen, wer war noch drauf, hier Asimemo, jede Menge Leute waren da drauf. Und zwar Blut heißt der Song. Geht knapp 8 Minuten. Und ist ein Lied gegen Krieg. Also, wie soll man das erklären? Ein Antikriegslied. Genau. Sie erzählen, Fahrt ist auch noch dabei, fällt mir gerade ein. Der hat einen ganz, ganz krassen Part. Genau, es geht gegen Krieg. Es wird so ein bisschen beleuchtet die Situation von Leuten, die aus Kriegsgebieten kommen. Was spannend ist, weil viele Leute drauf sind mit Migrationshintergrund, wo man vermuten kann, dass die Eltern oder die Großeltern aus dem Grund nach Deutschland gekommen sind, weil es Krieg im Land gab. Und damit sind sie vermutlich näher an der Thematik als viele andere. Vielleicht manche sogar selbst aus dem Krieg mitgeflohen, als sie Kinder waren oder so. Heftiges Lied, ja, ich wusste erst nichts mit anzufangen, dann habe ich zugehört und dachte, okay, krass, sehr, sehr, sehr gutes Lied, so, ein bisschen in die Richtung von, ich sag's mal falsch, Bist du wach? Von Asimemo damals organisiert, als Benefizlied von, bei dem Hanau-Attentat, genau, damals ging es ja gegen rechts und gegen Nazi-Attentate, gegen Rassismus, gegen Nationalismus und da geht's jetzt halt gegen Krieg und sehr, sehr gutes Lied. Blut von auf Mois Kanal, könnt ihr euch das anhören. Dann haben wir noch das Lied, mein Release des Tages, sage ich mal, Danger Dan mit Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ein klassisches Antilopenlied, Ganglied, ich weiß nicht. Es ist so dieses, es ist irgendwie Satire, es ist eigentlich Satire, oder? Also in dem Lied geht es darum, dass er zum Beispiel, wie nennt er zuerst, Jürgen Elsner, dieser Redakteur, der ist scheinbar Antisemit, zumindest behauptet, dass Danger Dan irgendwie in diesem Lied, also er behauptet es später, erst geht es darum, dass wenn er jetzt das sagen würde und dann davon singen würde, es ist eigentlich kein Rap-Lied, muss man so sagen, sondern er singt und spielt Klavier, so Sing, Sang, Rap, Hype, Gesang, nice. Was passieren würde, wenn er jetzt da ein Lied drüber machen würde, dass er Jürgen Elsner Antisemit nennt und einen Bogen erschießen will. Im zweiten Part geht es dann darum, dass er Gauland einen Echsenmenschen nennt. Reptiloid. Es sind ja Echsenmenschen. Und was dann passieren würde, wenn er ihn so nennen würde und dazu aufrufen würde, das Land von diesen Leuten zu befreien. Und im letzten Part ist dann noch was gegen Ken, wer ist denn nochmal? Ken Gibson? Gibson? Ich habe keine Ahnung, kenne ihn nicht. Dieser komische Verschwörungsfuzzi da. Genau, was passieren würde, wenn dann erzählt er die Geschichte, dass Ken Jepsen mal die Antilopengang verklagt hat, tatsächlich, weil er dachte, er wäre in einem Lied gemeint von ihnen. Er hat den Prozess verloren, musste die Gerichtskosten und seine Anwältin bezahlen und so, also alle Kosten übernehmen. Genau. Und er sagt halt in der Hook immer, das ist alles, da macht er sich wieder leicht, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. So. Am Ende sagt er dann noch, okay, jetzt redet er Tacheles und macht nochmal einen Part, wo er halt wirklich sagt, so ey, der ist ein Antisemit, Gauland ist ein Nationalsozialist, was sagt er noch, Faschisten sind Faschisten und mit dem wird nicht diskutiert und ruft er dann zur Militanz auf. Also militant, ja, also zum gewalttätigen Widerstand. Er hat auch so eine AK in der Hand. Spannendes Lied. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er nur diese Satirepunkt nimmt. Ich nehme die Kunstfreiheit als Deckmantel, um Dinge zu sagen und erwähne immer wieder, das ist Kunstfreiheit. Oder ob es auch ein gewisser Kritikpunkt an der Kunstfreiheit sogar ist, da er ja quasi sagt, ich kann sagen, was ich will, ich kann quasi hier zur Gewalt aufrufen, aber das ist ja alles unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit. Und das ist ja schon ein Problem, wenn man dann sagt so, ja, ich habe das zwar gesagt, aber das war ja Kunstfreiheit, ähnlich wie Bushido es immer macht mit, ja, aber das ist ja das Künstler-Ich Bushido, das ist ja nicht der Herr Fechici, ich kann seinen Namen gar nicht aussprechen. Genau, das ist so ein bisschen, also ich sehe es auch ein Stück weit an Kritik an der Kunstfreiheit, wobei Kunstfreiheit natürlich was Wundervolles ist in unserer Demokratie und dafür sorgt, dass es halt Dinge gibt, die man noch sagen kann. Ist halt nur gefährlich, wenn es dann gefährliche Dinge gesagt werden, die von anderen nicht als Kunst gesehen werden, sondern als real und die Künstler verstecken sich hinter, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ist gefährlich, aber ich weiß nicht genau, was Danger Dan jetzt komplett damit ansprechen wollte, aber beides meinte oder nur das eine klassische Satire. Naja, kommen wir zu den News. Boah, immer so geile Bumper wie die beim Stammtisch. Also, die wichtigste News der Woche, ich war geschockt. War das denn Dienstag oder Mittwoch diese Woche? Oder Montag? Montag oder Dienstag? Ich weiß nicht mehr. Kam keine Folge Rapshow raus. Es kommt ja jeden Tag eine Folge Rapshow raus, eine Zeit lang waren es auch zwei oder drei. Aber es kommt jeden Tag eine Rapshow raus, außer am Wochenende. So. Dann kam keine raus. Dann dachte ich schon so, was ist denn los? Kommt die erst abends oder was? Kam nix. Nächster Tag kam die Folge alles aus. Okay, habe ich angeguckt. Und dann hat der arme Mr. Rap, Mr. Beats, ist ja natürlich auch immer mit involviert, die beiden haben diese wunderschöne Wand hinten. Ich weiß nicht, ob ihr die Rap-Show schon mal gesehen habt. Wenn nicht, guckt sie euch an. YouTube-Kanal heißt Mr. Rap. Kann ich eigentlich auch nochmal in die Shownotes packen. Ich habe ein paar Kanalempfehlungen, aber habe ich auch schon öfter drüber geredet, darüber erwähnt. Ich habe ihn sogar schon mal verlinkt in meiner Beschreibung unten. Und genau, der hat hinten ja eine Wand, auf der sind ganz, ganz viele Rapper-Bilder. Ganz, ganz viele Gesichter nur von Rappern. So, und jetzt hat wohl jemand ihm geschrieben, ein Anwalt oder Rechteinhaber, wie auch immer. Du, sag mal, da ist ja Künstler XY drauf. Hast du überhaupt die Rechte daran, das Bild zu nutzen? Und ja, weil er diese Wand ja seit fast Anbeginn benutzt, oder scheinbar sogar seit Beginn, zumindest ist der Künstler scheinbar seit Beginn drauf, kann eigentlich nur Bushido oder Kollega sein. Ja, jetzt musste er alle Videos runternehmen, komplett alle Videos waren auf offline. Also waren offline, keine Ahnung, ob er es auf privat gestellt hat oder was auch immer. Jedenfalls kannst du keine Rap-Show mehr gucken, die älter ist als vorgestern. Also diese Woche. Von letzter Woche abwärts bis zum Anfang der Rap-Show kannst du keine einzige Folge aktuell gucken. Und das ist richtig bitter. Ich meine, das Gute ist, er hat inzwischen, haben die Jungs Abonnentenzahl von 115.000, glaube ich. Ne, 151.000 sogar. Also sie sind auf jeden Fall, ja, 150 haben sie, glaube ich, schon geknackt. Darauf kann man natürlich aufbauen. Die Interview-Dinger, Mr. Rap Versus, wo er Sido, 84, Flair, war noch alles da, Bastian Hengst war mal da und so, wo er die alle interviewt hat, die kommen wieder auf online zu Reupload, aber mit verpixeltem Hintergrund. Also du kannst die Bilder im Hintergrund nicht mehr sehen. Mr. Rap Versus Sido und Mr. Rap Versus 84 hat er jetzt schon wieder hochgeladen. Genau, das war auf jeden Fall der Schocker des Tages. Und tja, wer jetzt auch aus der Rap-Szene verschwunden ist, ist tatsächlich Finch Asozial. Finch Asozial legt eine Pause ein, denn er möchte sich auf etwas anderes konzentrieren, eine Leidenschaft, die ihm zurzeit am meisten Spaß macht. Schnapsbrennen. Likör. Destillieren. Wie nennt man das bei Likör? Brennen auch, oder? Genau, er hat einen eigenen Likör namens Fürstenbach oder Fürstenberg. Und da will er sich jetzt erstmal drauf konzentrieren. Deswegen ist er raus aus den sozialen Medien. Und ja, macht halt seinen edlen Tropfen. Ein anderes Edelding, das wir alle haben wollen, ist Gold. Und wer hat Gold bekommen in den letzten Tagen? Wir gratulieren herzlich, also ich gratuliere herzlich an SSIO oder SIO. Mit 09 ist er Gold gegangen und tatsächlich Bad Moms J mit Kirim. Ich weiß gar nicht mehr, wie der andere heißt. Ich habe es aufgeschrieben, aber ich kann meine Schrift gerade nicht lesen. Mit dem Lied Ohne Dich, Kasmir. Kaschmir war es, glaube ich, ne? Kaschmir, Zahl hinter, keine Ahnung, kann mir ganz Zahl nicht merken. Genau, die sind auch Gold gegangen. Das freut uns, Glückwunsch. Und ja, das war's mit den News. Es gibt auch andere News, aber die habe ich als Thema verpackt. Denn Leute, heute geht's ab. Ich gehe voll in die Gossip-Schiene. Ich bin gerade, sieht mir das nach, ich weiß, ich liebe den Deutschrap-Untergrund tatsächlich sehr. Ich ziehe mir gerne Videos rein. Boah, Verzeihung, ich habe gerade noch Burger gegessen. Wir testen gerade Hello Fresh, super geil. Da gab es heute Burger. Hammer lecker. Aber jetzt muss ich zwischendurch ein bisschen abpixen. Egal. Was war ich? Genau, ich bin in diese krasse Gossip-Schiene rein. Das habe ich, ich würde sagen, ein, zweimal im Jahr habe ich das, dass ich so mega krass in diese YouTube-Welt eintauche. Es ist immer mehr oder weniger Rap-bezogen oder es kommt dadurch, dass ich Rap konsumiere, da lande ich denn da. Letztes Jahr war es, glaube ich, Kuchen-TV und der hatte ja Beef mit dem guten Blazin' Daniel. Wollte ich eigentlich auch mal eine Folge drüber machen, ne? Ja, mal gucken. Mache ich vielleicht nochmal. Blazin' Daniel bin ich ja, kurze Werbung einschieben. Wir treten bald wieder auf, also nicht gemeinsam, aber wir sind auf demselben Stage, teilen uns den Flyer. Im Juli mache ich nochmal gesondert Werbung für. Sind wir beide in einem Internet-Live-Konzert von SPH-Contest. Da haben wir uns auch damals kennengelernt. Das ist auch schon wieder lange her. Das war Herbst letzten Jahr, 2019, dann kam Corona dazwischen und deswegen wurde das immer wieder verschoben. Jetzt gibt's ein Internetkonzert, das heißt, die Künstler, also ich auch, stehen auf der Bühne vor Kameras und kein Publikum. Also es wird so fucking weird sein, da auf dieser Bühne zu stehen, weil du keine Publikumsreaktion hast. Das ist weird. Selbst wenn wenig Publikum da ist, kannst du interagieren. Wenn du, ich hatte es schon 2-3 Leute vor der Bühne, trotzdem kannst du mit denen irgendwie, du guckst die an beim Rappen oder irgendwie zwischen den Liedern. Weißt du, du kannst immer irgendwie, aber wenn du gar keinen hast, musst du dann wahrscheinlich irgendwie mit den Leuten von der SPH-Crew irgendwie interagieren. Vor allem, weil ich jetzt was in meine Show einbauen wollte, dass ich beim letzten Mal schon versucht habe, was aber noch nicht geklappt hat, weil keiner sich getraut hat. Und zwar, dass Leute auf die Bühne kommen und zeigen, was sie können. Das würde ich so gern machen. Aber gut. Kommen bestimmt bald neue Shows, denn ich bin krass am Start, ey. Egal, ich rede um den heißen Brei, Leute. Wir sind schon bei Minute 16. Es wird eine lange Folge. Nehmt euch Zeit, legt die Füße hoch. Ich bin heute Abend allein zu Hause. Meine Tochter schläft. Der Rest des Hauses ist leer. Wenn sie nicht aufwacht, muss ich nicht weg. Ich habe Zeit, ballern wir durch. Also, ich bin in dieser... Wie bin ich drauf gekommen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe irgendwann angefangen, Videos von Roos World zu gucken. Also Roos kennen wir ja von hiphop.de, der bekannt geworden ist hauptsächlich durch seine Was los und natürlich seine Arbeit für hiphop.de. Und irgendwie bin ich bei dem gelandet. Ich weiß wirklich gerade nicht, wie. Es war, glaube ich, auch in Verbindung. Auf jeden Fall habe ich bei seinem Kanal die Geschichte von Mois gehört, wie er entführt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, aber Mois hat neulich in einem Livestream erzählt, dass er von einem Freund, den er für einen Freund hielt, jahrelang verarscht wurde und dann eines Abends, wo der wusste, dass er allein im Studio ist, oder er wusste es gar nicht, aber irgendwer anders wusste es, ihn rausgeholt hat auf dem Studio, ihn ins Auto quasi gesagt hat, komm, wir fahren kurz zur Tanke, holen was, und im Auto saßen noch 3 andere Leute mit Knarren in der Hand. Und die haben ihn dann in den Wald gefahren und da um Geld erpresst. Er meinte, es ist alles geklärt, ist alles okay. Aber genau, dieses Video, wie Roos drauf reagiert, habe ich gesehen. Und da bin ich dann irgendwie hängen geblieben. Und seitdem gucke ich sehr viel Roos World Videos. Und genau, da bin ich wieder irgendwie in diese Gossip-Schiene reingekommen. Es ist übel, aber es macht auch irgendwie mega viel Spaß. Also es ist halt auch einfach Soap Opera. Also GZSZ, Denver Clan in Amerika oder wie die da alle heißen. Jetzt würden Leute vehement für sprechen, Denver Clan ist gar keine Soap Opera, das ist eine Thriller-Serie. Ja, was haben die denn da? Weiß ich gar nicht. Egal, auf jeden Fall, ihr kennt Soaps. GZSZ in Deutschland und was gibt's da noch unter uns und die kennt den Kram Marienhof, habe ich früher geguckt. Egal. Was wollte ich sagen? Ich bin da tief reingeschlittert. Geschlittert. Und ja, dann bin ich hängen geblieben. Und dann ging es richtig ab und ich war ganz, ich fand es ganz lustig, dass ich da gerade irgendwie drin hänge, während das so losging. Denn Animus hat am Freitag, war das am Freitag, als er das rausgehauen hat? Müsste ich jetzt tatsächlich mal gucken. Auf dem Erst Guter Junge Kanal hat er etwas rausgehauen. Ein Statement über den Angriff 6 Tage. Am Samstag muss das dann gewesen sein. Samstag oder Sonntag. Ein Angriff, er wurde ja, also, ich denke, die meisten, die den Cast hören, werden das auch mitbekommen haben. Es gab vor, das ist auch schon wieder 2 Jahre irgendwie her, 2019, glaube ich, gab es ein, also Manuelsen und Animus waren Freunde, hatten dann irgendwann Differenzen, weil Animus der Meinung war, dass Manu Elsen so nicht mit seiner Frau umgehen sollte. Und also, ich erzähle euch kurz mal, was ich jetzt eigentlich vorhab. Ich will das so ein bisschen aufdröseln, weil ihr wisst ja, ich bin ja auch Beef-Liebhaber. Ich rede ja gerne über Beefs. Gerade in meinen alten Folgen habe ich ja immer einen Beef beleuchtet, der in Deutschrap oder auch Ami-Rap, Tupac Biggie, habe ich ja auch ausführlich drüber geredet. Genau, und das will ich jetzt auch wieder so ein bisschen machen. Und deswegen fangen wir mal vorne an. Also, Animus und Manu Elsen kennen sich seit 10 Jahren. Und waren eigentlich gute Freunde. Manuelsen sagt sogar über ihn, er habe ihn geliebt. Sie haben ihn geliebt. Also er und seine Leute haben Animus geliebt. So. Also er gehörte zur Familie. Er war sogar auf Manuelsens Hochzeit, wo nur der engste Kreis war. Zum Beispiel Roos hat erzählt, er war nicht eingeladen, aber Animus. So, ne? Also, und Roos und Manuelsen kennen sie auch schon ewig, sind auch gut befreundet. Also gut befreundet nicht, aber sie sind befreundet und kennen sich halt schon sehr lange. So. Ich weiß nicht, wie gut die befreundet sind, aber sie kennen sich auf jeden Fall ewig. Okay. Und Animus hat irgendwann angefangen. Manuelsen hat seine Frau im Musikvideo im Bikini gezeigt. Die ist am Pool geschwommen. Ich habe mir das Video auch angeguckt. Die war da, ich glaube, 5 Sekunden im Pool zu sehen maximal. Wow. Genau, und dann daraufhin hat Animus ihn angesprochen und meinte, ey, du, das ist nicht cool, seine Frau so zu zeigen, so, das ist was anderes, wenn du die Frauen engagierst und, weißt du, wenn das ihr Beruf ist und aber die eigene Ehefrau, was auch schon so eine krasse Doppelmoral ist irgendwie so, ne, also entweder habe ich kein Problem damit, Frauen freizügig in meinen Videos zu zeigen und wenn meine Frau Bock drauf hat, kann sie das doch auch machen. Oder ich lasse halt freizügige Frauen aus meinem Video raus. Aber zu sagen, die machen das ja beruflich und haben Bock drauf. Deine Frau darf aber keinen Bock drauf haben. So, what the fuck, Alter. Lass doch die Frau entscheiden, ob sie Bock drauf hat oder nicht. Genau, und daraufhin hatten die so ein bisschen Beef. Und dann war Animus aber auch schon nicht mehr bei seinem Label, also bei Manuelsens Label König im Schatten, sondern war bei Boss Music mit Azad. Und dann hat Animus diese Ansagevideo rausgehauen, wo er da so irgendwie vor so einer Wand steht und alle reden mal von dem Klopfer auf die Brust, der scheint ziemlich wichtig gewesen zu sein bei dieser Ansage. Und hat gesagt, komm, ich bin dann und dann, ich glaube sogar in Mülheim war er, wo Manuelsen wohnt, oder zumindest im Ruhrpott war er, und komm vorbei, machen wir Einzelkampf hier, 1 gegen 1 und klären das, wie Männer. Ich weiß nicht, warum Männer sich prügeln müssen, um etwas zu klären. Immerhin haben wir die gleichen Anlagen wie Frauen, wir haben einen Mund, wir haben Luft in den Lungen, wir haben Stimmbänder, wir haben ein Gehirn, das uns fähig macht zu reden. Aber gut, es gibt Leute, die müssen das mit Fäusten klären, wenn es ihnen dann besser geht, meinetwegen, solange sie sich nicht umbringen. So, also, gesagt, getan, wobei Animus sagt irgendwie dann, dass es dann nicht fair war. Aber ich weiß jetzt noch nicht. Ich glaube, es war nicht fair, dass Manuelsen dann 3 Leute mitgebracht hat. Also er kam zu 4 zum Studio von Gorex, war das, glaube ich. Der jetzt ja auch bei Bushido und EGJ ist und so. Und haben da Rambazamba gemacht. Gibt es auch ein Video im Internet, stark geschnitten, sehr weird. Ist ein bisschen, denkst du, what the fuck, was ging da jetzt eigentlich ab? Weiß man nicht so genau. Jedenfalls gab es Streit zwischen Manuelsen und Animus, der damit geendet hat, dass Manuelsen, dass die das Studio gestürmt haben und Animus bewusstlos auf dem Sofa lag. Man hört im Hintergrund, glaube ich, Gorex noch rumschreien, hör auf, Manuel, hör auf. Genau. Daraufhin gab es einen Gerichtsprozess. Und dort haben, Manuelsen ist jetzt, glaube ich, auf Bewährung. Ich weiß gar nicht genau, wie lange. Und gab es auf jeden Fall große Aufregung, weil Animus gegen ihn ausgepackt hat, ausführlich ausgesagt hat. Genau, was er dazu sagt, kommt gleich, wenn ich über sein Statement kurz rede. Genau, das ist so die Vorgeschichte. Und jetzt ist das Urteil halt durch, der Prozess ist beendet. der Staat hat seine Pflicht getan, sag ich mal. Und dann kam jetzt Animus mit diesem Statement. Da hat er sich in Hamburg war er, glaube ich, vor der Kamera gesetzt und hat dann eine Viertelstunde geredet. Erst einmal hat er sich entschuldigt bei der inzwischen Ex-Frau von Manuelsen. Dafür, also nicht direkt bei ihr, er hat gesagt, hätte das nicht sagen sollen, tut mir leid, aber er hat nie sie direkt angesprochen. Ist ja auch okay. Lassen wir mal so stehen. Okay, wo war ich jetzt? Statement. Dann ging es weiter und er hat über diesen Angriff erzählt und gesagt, warum wurde das Video geschnitten? Weil es sonst nicht gut hätte ausgesehen für Manuelsen. Er sagt, Manuelsen wollte die Treppe hoch, dann hat Animus seine Fäuste hochgenommen und dann ist es wieder runter und ja, das war so ein bisschen so ein Hin und Her und er sagte, die sind dann irgendwie, ist er rein, plötzlich haben die Studio gestürmt und dann haben Leute ihm auf den Kopf gehauen, haben hin und her, wie ein Ping-Pong-Ball und Manuelsen hat irgendwie probiert, ein Messer zu hauen, er hat auch ein Messer scheinbar in der Hand die ganze Zeit und wollte ihn irgendwie in den Kopf stechen oder was weiß ich. Genau, er hat auch sich, und das hat Arafat später, ja, der hat auch noch was dazu gesagt, später gesagt, dass er ja quasi sich selbst einer Falschaussage schuldig gemacht hat, da er gesagt hat, in dem Video sieht man, wie er telefoniert und er hat dann irgendwie gesagt, wir haben sie angerufen und er hat gesagt, die Polizei. Aber eigentlich hat er andere Leute angerufen. Aber ja, keine Ahnung, wen er angerufen hat. Wahrscheinlich auch irgendwelche anderen Großfamilien. Genau, dieses Statement. Und das hat natürlich wieder alle in Aufruhr gebracht. Er hat dann noch er hat dann noch gesagt, gegen Großfamilien kann man nichts machen, die kommen einfach, man hat nur drei Möglichkeiten, entweder du kämpfst mit ihnen und du wirst verlieren, was war die andere Möglichkeit, du arbeitest mit ihnen zusammen und musst Schutzgeld zahlen oder du gehst den geraden Weg und hältst dich von allem fern. Also im Prinzip das, was ich mache. Aber ich bin auch zu unbedeutend für eine Großfamilie. Die würden an mir ja nichts verdienen, deswegen jucke ich die gar nicht. Aber mich kennt auch keine Großfamilie, weil ich aus einem bürgerlichen Haus komme und in einem bürgerlichen Stadtteil wohne. Und wahrscheinlich kenne ich Großfamilienleute, aber wäre mir nicht bewusst. Blödes Stativ, bleib stehen. So. Genau, aber ich muss, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausführen, denn es ist ja so, dass seit Animus bei Bushido ist, das ist ja passiert mit CCN 4, da ist er ja dann plötzlich aufgetaucht in Ronin und es gibt krasse Punches und Disses und sind wir ehrlich, CCN 4 ist kein geiles Album. Genau, und genau, seitdem disst ja Animus auch und das finde ich krass, wobei ich da natürlich auch nur die Version von Roos kenne, warum er ihn disst. Und ich weiß, warum Animus jetzt, was Animus sagen würde, warum er ihn disst. Also Animus hat ja dann dieses Hast du Bars gegründet, als er bei EJ war. Und was ich persönlich ganz geil finde teilweise, gut, dieses, wo er dann alle disst, hatte ich auch keinen Bock drauf, hat er auch weggemacht. Aber so die ersten zwei, drei Dinger, die er rausgebracht hat, die waren ganz cool. Das hat er auch in dem Statement erzählt, dass er halt dieses Hast du Bars hat, wo er sich erst gegen gewisse Straßenmentalität ausspricht, danach gegen Homophobie und Rassismus ausspricht und danach auch wieder so gegen Straße. Und er hat ja auch dieses Video rausgebracht, Animus versus die Straße. Und ja, dass er da so ein bisschen dagegen ist. Was ich persönlich cool finde, habe ich glaube ich auch in der letzten Folge gesagt, da kam mir gerade dieses Animus versus Straße raus, dass er so dieses Fick die Straße Mentalität so ein bisschen in den Rap reinbringen will. Weil ich glaube wirklich viele fühlen sich von eben diesem angezogen im Rap. Dieses, du bist nicht nur krasser Typ, weil du rappst und viel Geld verdienst, sondern du bist auch jemand, weil du Leute kennst, weil du eine gewisse machoide Art hast, eine männliche Art hast, also eine gewisse Stärke und Kraft ausstrahlst und du bist jemand in der Gesellschaft, wobei man sagen muss, bist du jemand in der Gesellschaft, wenn du kriminell bist und das glorifizierst, das ist ein bisschen fraglich. Du bist quasi Rapper und du bist Seriencharakter ein Stück weit. So denkst du es am Anfang. Ist natürlich nicht so. Ich weiß es nicht aus eigener Erfahrung, aber ich beschäftige mich ja schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema gerade im Rap-Bereich. Und ja, im Endeffekt ist so der Tenor, es ist nicht so geil. Genau, und dass Animus da sowas gegen sagt, finde ich cool, finde ich lobenswert, finde ich gut. Aber berechtigter Kritikpunkt, den Roos gerade auch immer hat, ist so, okay, warum machst du das dann bei EGJ? Warum machst du dieses gegen Großfamilien und Unterdrücker bei der Person, die Großfamilien und Unterdrücker 15 Jahre lang war? Bushido war ja so ziemlich der Erste, der eine Großfamilie ins Rap-Business gebracht hat. So, da haben die ja dann viele gesehen, so okay, krass, man kann mit denen richtig Asche machen, mit diesen Rappern. Und jetzt, wo Rap sowieso so krass explodiert ist und wirklich wahnsinnig viele Leute wahnsinnig viel Geld machen, es ist natürlich attraktiver auch für kriminelle Punkte. Und dass dann, ja, dass die dann natürlich auf Rapper aufmerksam werden und auch quasi am Präsidentsfall, nee, Präsidentsfall? Doch, Präsidentsfall. Bushido sehen, dass wie es funktionieren kann und wie man richtig Geld macht. Ich meine, vor Gericht kommt ja irgendwie raus immer wieder, wie viel Kohle einfach Arafat durch Bushido gemacht hat. So, also wenn das alles stimmt, was Bushido da erzählt, dann hat er ja mehrere Millionen von Euros durch den verdient. So, und das scheinbar auch, wenn das alles so stimmt, schwarz. Also einfach am Start vorbei, in Cash bekommen. Das ist einfach Unsummen an Geld, die der dann da irgendwo gebunkert hat oder investiert hat. Arafat hat ja durchaus auch verschiedene Immobilien irgendwie. Das ist schon heftig. Und da ist es natürlich auch spannend für andere kriminelle Organisationen. Ich will da gar nicht jetzt immer so auf dieses Großfamiliending raufheimern. Das machen die Medien meiner Meinung nach schon ein bisschen zu viel, weil, ja, Großfamilie ist so ein schwammiger Begriff und es wird zu sehr gerade zu so einem Stereotypen. So, du bist Mitglied einer Großfamilie, also bist du kriminell. Aber es gibt ja auch, weißt du, der hat vielleicht dann den Nachnamen Abu Shaka, aber der ist ja dann nicht direkt ein Krimineller. So. Nur weil Teile seiner Familie kriminell sind, ist er ja nicht kriminell. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Aber durchaus Mafia-Organisation würde ich da dann doch schon sagen, die an Rap gern verdienen wollen. Und das hat Bushido ins Game gebracht. Das ist ohne Frage. Aber ja, er hat sich natürlich auch davon getrennt. Wobei da auch wirklich man nicht genau weiß, warum. Er sagt, er wollte das nicht mehr. Viele sagen, Anna Maria, also seine Frau, hatte da ihre Finger im Spiel. Die hat ja auch die neue Generalvollmacht bei ihm. Vorher war das Arafat, jetzt hat er sie eine. Und das ist schon sowieso immer schon ein bisschen straight, wenn du denkst, okay, wieso haben die alle eine Generalvollmacht? Digga, wenn dir was passiert, setz ein Testament auf oder so. Oder eine normale Vollmacht. Ich meine, du kannst deiner Frau ja trotzdem die Kontodaten geben. Das ist also, wenn mir jetzt was passiert, meine Frau kommt an die Konten, an meine. So, das ist ja gar kein Thema. Aber dafür muss ich ihr ja keine Generalvollmacht ausstellen. Das ist ja, also, Freunde. Egal. Auf jeden Fall, in diesem Statement sagt Animus halt, dass man gegen diese Großfamilien halt nichts machen kann. Er sagt aber auch immer Großfamilien, deswegen sage ich das jetzt hier auch. Außer halt den geraden Weg zu gehen. Und das will er jetzt machen und er wünscht Manuel, dass er das auch macht, also Manuelsen. Und ja, er nimmt da noch so ein paar Beispiele wie Sinanji, eine Flaschengeschichte. Die habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, die müsste ich nochmal nachschauen, aber keine Ahnung, was das heißt. Oder warum tut Flair nichts, wenn er abgezogen wird am Kudamm oder auf die Fresse kriegt und so. Weil man nichts machen kann, sagt er so, aber sagt, Roos hat dann drauf reagiert und meint zu Recht so, hey, aber Flair, der macht doch seit Jahren. So. Dann hat er auch diese Messerattacke bei MTV von Flair reingebracht, so, warum passiert da nichts und so. Da ist er ja hinterher. Ich glaube, er hat das auch inzwischen mit Arafat mehr oder weniger erklärt, diese Messerattacke. Und er weiß auch, dass diese Messerattacke, von wem die aus kam. Also er behauptet halt, die wurde von Bushido veranlasst. Und bei Bushido müssen wir gleich sowieso nochmal reden. Es gab noch ein anderes krasses Statement diese Woche. Das ging echt Schlag auf Schlag, weswegen ich mich auch spontan dazu entschieden habe, jetzt hierüber zu reden, weswegen das alles holpriger ist als sonst. Denn ich mache das gerade alles mehr oder weniger aus dem Kopf, weil ich mich in den letzten Tagen viel damit beschäftigt habe. Genau, er nimmt halt noch mit rein und so, was ganz spannend ist. Und da muss man wirklich die Reaktion von Roos angucken. Weil die ist ganz cool. Und Roos bringt einen Punkt, wo ich denke, okay, was ist dann Animus Problem? Denn Roos sagt, er habe, das ist ja auch auf Band, er hat Manuelsen direkt gegen diese Attacke mit dem Video und alles, er hat es verurteilt, er hat gesagt, was scheiße, was du da gemacht hast, und er hat Manuelsen scheinbar auch geraten, dieses Video nicht hochzuladen. Und nur dadurch, dass das Video hochgeladen ist, ist es ja so hochgekocht. So, sonst hätte keiner von uns von dieser Schlägerei im Studio erfahren, wenn dieses Video nicht aufgetaucht wäre. Ne? Und da sagt Roos halt so, ey, ich habe davon abgeraten, ich fand's scheiße, ich stand zu Animus zu diesem Zeitpunkt. Und auch Sinan G zum Beispiel, den Animus erst vor kurzem gedisst hat, hat scheinbar so Roos, und Sinan G ist ja Roos Bruder, hat ihm gesagt, Sinan G, so, ey, wenn Manuelsen kommt und du Stress mit ihm hast, ruf mich an, ich klär das. Ich weiß nicht, ob es Sinan G war, den er angerufen hat, als er da auf dieser Studiotreppe stand, oder wer anders, aber scheinbar stand Sinan G wirklich zu ihm. Und dieser Punkt, wo das gekippt ist, dass die Sinan G und Roos und auch andere zu ihm standen, ist wohl gekippt dadurch, dass er zum Bushido gegangen ist. So, die Person, die alle von denen, die da sind, also die mit ihm cool waren, die Probleme mit ihm haben. Die Bushido hat sie gedisst, sie haben Bushido gedisst, sie haben wirklich einfach Stress untereinander. Und dadurch ist das dann wohl alles so ein bisschen gekippt gegen Animus. Und das finde ich dann ganz interessant, weil du so denkst, okay, warum disst Animus die jetzt? Wenn die wirklich zu ihm standen, in dem Zeitpunkt, wo niemand zu ihm stand, laut seiner Aussage, nur Bushido hat ihm geholfen, dann denke ich mir so, what the fuck labert ihr da? Und das finde ich sowieso krass, so gerade, wenn ich das verfolge, vielleicht verfolge ich es auch zu einseitig, es kann sein, wenn ihr Tipps habt, wie man diese Geschichte noch von der anderen Seite, also quasi besser von der EGJ-Seite beleuchtet kriegt, dass man auch mehr deren Kommentare hören kann, dann gib mir einen Tipp. Jetzt vielleicht nicht Bushidos Kanal, denn ja, den gucke ich eigentlich auch. Aber da ist irgendwie nichts, was mir eine bessere Sicht gibt, sage ich mal. Was soll ich sagen? Ich wollte sagen, genau, dass die, da verstehe ich schon, dass die alle abgefuckt sind von Animus, wenn der die einfach disst, obwohl sie ja zu ihm standen. In der Zeit, wo er behauptet, niemand stand zu ihm, aber standen ja dann scheinbar Leute zu ihm. Das ist ja schon mal die erste Lüge, die da irgendwie, wo es nicht passt, ne? Ja, und das ist, genau, da redet er so drüber. Und Roos hat das ganz gut analysiert. Das ist mir persönlich gar nicht so krass aufgefallen, aber er nutzt dieses Statement am Anfang für eine Entschuldigung und dann hämmert er eigentlich nur noch drauf ein, dass, nicht nur er auf die Fresse gekriegt hat, sondern Manuelsen wird von den Leuten, mit denen er hängt, irgendwie fertig gemacht. Viele sagen das mit Flair, mit Sinan G, ich weiß gar nicht, wen er da noch alles nennt. Ja, dass er das denn so als eine Art Rechtfertigung nimmt und quasi nochmal so auf die Einhaut provoziert und provoziert, also Reaktionen provoziert. So, Manuelsen ist auch direkt danach online gegangen, tatsächlich ist live gegangen bei Insta und hat sich dazu geäußert. Und später hat er nochmal mit Roos telefoniert. Und das Telefonat gibt's auch, könnt ihr euch anhören. Da erzählt er halt auch, dass das so, ey, er versteht gar nicht, was da los ist, so, ne? Klar hat nicht Stress, aber so warum er jetzt da so krass abgeht und so, weil er meint so, ey, ich habe den geliebt, so, ne, das war ein Bruder, aber na ja. Ja, und die sehen das halt auch alle so als Provokation und Manuel ist halt so ein bisschen drauf eingegangen und der war dann irgendwann war der auch einfach resigniert, also ach, kein Bock mehr auf die Scheiße. Und dann gibt's noch einen spannenden Talk zwischen ihm und Arafat, direkt im Anschluss bei Clubhouse. Und da ist auch eine meiner weiteren Empfehlungen. Die eine ist Who's World als Kanal und die andere ist Clubhouse Talk, heißt es, glaube ich. Das ist ein YouTube-Kanal und der Typ nimmt, ich sag mal einfach so ein Typ, weil sein Profilbild ein Mann ist, der nimmt Clubhouse-Gespräche auf. Also der zeichnet, der hat die App, gehe ich mal stark von aus, und der zeichnet die einfach auf und stellt die dann online. So mal so Ausschnitte, mal ganze Gespräche, so 5-Stunden-Dinger und so. Und genau, da könnt ihr euch den Talk, glaube ich, auch anhören von Manuelsen und Arafat. Ich bin dann irgendwann ausgestiegen, beziehungsweise, also Bruce hat auch drauf reagiert, aber da bin ich dann irgendwann ausgestiegen, weil es, die haben dann so Leute reingeholt, ne? Und die waren dann so ein bisschen, ja, nervig. Geh mir auf den Keks. Sind wir schon wieder bei 40 Minuten? Fuck, ey. Ich habe noch so viel zu erzählen. Genau, aber das ist eine ganz spannende Sache. Vielleicht fällt mir noch mehr ein, was ich gleich nachfügen werde. Aber kommen wir erstmal zu dem zweiten krassen Statement. Und das war scheinbar in der maskulinen Telegram-Gruppe. Ich überlege aktuell echt, mir Telegram zu holen, ne? Denn da gibt es so viel Lust. Ich würde auch in diese Gruppen von Hildmann und Wendler und so reingehen. Einfach um mir den Scheiß durchzulesen, die den ganzen Tag da posten, ey. Ah, oh, so viele dumme Menschen da draußen. Naja, Telegram hilft, das zu verbreiten. Naja, auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe von Maskulin, also in der Telegram-Gruppe von Flair. Flair ist ja, glaube ich, der Einzige, der noch bei Maskulin ist. Obwohl Hengst ist gerade gesigned, ne? Was soll denn Hengst bringt sein Album bei Maskulin raus. Und natürlich ist dann noch, wer ist der hier mit der Magic Sauce. Ich hab seinen Namen vergessen. Scheiße, der die Beats für Flair baut. Kacke, hab ich vergessen. Muss ich jetzt mal kurz gucken. Auf jeden Fall, genau, da hat Kongo, ihr werdet ihn kennen, Kongo. Weiß ich nicht, ob ihr ihn kennt. Keine Ahnung, habe ich jetzt einfach so behauptet. Simes. Simes got that magic sauce. Was sagt denn echt Sauce? Ist gar nicht mehr. Genau. Der Kongo hat in der Maskulin-Gruppe von Telegram-Maskulin-Gruppe hat Kongo einen längeren Text rausgehauen über Bushido. Kongo war früher ein Freund von Bushido. Lange, lange Jahre. Und er war auch Administrator des Erst Guter Junge Forum. Und in diesem Statement kommt jetzt raus, was ich gar nicht weiß, wie bekannt das vorher war, dass Kongo nicht nur das Forum geleitet hat, der hatte auch relativ viel Einfluss auf Bushido, scheinbar. Und der hat echt Sachen ausgepackt, wo du dachtest, also Weggefährte von Bushido, Kongo. So, er hat ein Statement rausgehauen, Maskulin-Gruppe. Ich probiere es ein bisschen kurz zu halten, weil ich eigentlich noch über das Battle zwischen Gregpipe und Tierstar sprechen will. Deswegen jetzt die schnelle Version. Er schreibt in diesem Text, erzählt er so ein bisschen die Geschichte von EGJ, was so alles im Hintergrund lief. Als K weggegangen ist, dass zum Beispiel Kongo sich da auf die Seite von Bushido gestellt hat und die Vorwürfe geglaubt hat, die gegen K waren und K halt undankbar war. Deswegen hat er auch dafür gesorgt, dass der Diss-Track rauskam mit Erst Guter Junge, Leben und Tod des Kenny Glöckler. Den haben Echo und Shindy zusammengeschrieben, hat er gesagt. Dann war er damals gegen Farid und Kollegah gewesen, weil er sich hat von Bushido anstecken lassen. Aber irgendwann kam halt der Moment, wo er keinen Bock mehr auf Bushido hatte. Er hat dann noch so quasi das als Job gemacht, für Bushido, obwohl er dann auch eine Zeit lang gar nicht bezahlt wurde und so. Aber ja, da er ihn auch ein bisschen als Freund gesehen hat, na, ist er nicht so schlimm, reden wir später drüber. Und Aber er hatte irgendwann keinen Bock mehr drauf und hat dann dafür gesorgt, dass die Connection zu Farid und Kollega zustande kam, weil er selbst aus Düsseldorf kommt. Er hat aber auch damals dafür gesorgt, dass Farid und Kollega nicht auf Zeiten ändern dich kommen, weil er halt meinte, nee, wir haben Beef mit denen, die kommen da nicht rauf. So. Und dann hat er aber dafür gesorgt, dass es Feature gibt, das war der Gangster Boss Kings. Ach, das ist, glaube ich, eine Zusammensetzung aus deren. Farid ist der Gangster, Kollega der Boss und Bushido King oder was? Na, okay. Genau, das fanden aber irgendwie alle scheiße. Aber Bushido fand die eigentlich immer noch kacke. Der hat auch über die gelästert, dass ihn Kongo mega aufgeregt hat. Genau, dann hat er noch bei. War das Black Friday jetzt? Oder. Ich weiß gar nicht, welche. Was hat Bushido eigentlich alles für Alben? Der hat doch irgendwie 1000 Alben auch, oder? Also, ich google mal kurz hier. Bushido. Ich weiß nämlich gerade nicht, welches Album das genau war, dass er, von dem er da redet. Da war auf jeden Fall Gangster Boss Kings drauf. War das Black Friday? Genau, Haftbefehl war, was ist denn AMJF? AMJF? Weiß jemand, wofür das steht? Ich weiß es nicht. Ist das neue Soloalbum des deutschen Rappers Bushido, steht für eine bürgerliche. Ach, Anis Mohammed Yusuf Fetidi. Alles klar. Genau. Carlo Kuxnutten war da. Nee, gar nicht. Also. Genau. So war das. Ich lehne mich mal hier kurz zurück, damit ich besser nachdenken kann. Also. Es gab ja dann diese Ansage von Bushido an Deutschrap, keiner disst mehr Lars. Was natürlich an Farid und Kollega gerichtet war, weil die ja immer Beef mit Lars hatten. Und dadurch ist der Beef wieder hochgekocht, so ein bisschen. Und dann, das war zu Zeiten von Carlo Kuxnutten 3, meine ich. Und, nee, das war zu Black Friday, genau. Auf Carlo Kuxnutten 3 sollte eigentlich Haftbefehl drauf, aber der hatte irgendwie schon keinen Bock mehr drauf. Und bei Black Friday hat er dann diese Ansagen gemacht und auf Black Friday müsste auch Sodom und Gomorra drauf sein. Falscher Klick. Da. So, genau, Sodom und Gomorra. Und dann hat er. Wie war denn das? Muss ich kurz überlegen. Also, er. Kongo hat dann bei Black Friday versucht, das zu retten. Bei Carlo Kuxnutten wollte Bushido schon irgendwie keine Videos drehen, keine Promophase, dies, das. Und er meinte, ist doch scheiße so, wird es nix, Boxverkäufe liefen nicht. Und dann war das gleiche irgendwie bei Black Friday. Da wollte er auch irgendwie nur ein Video drehen. Er hat gesagt, nee, du machst zwei Videos. Und genau. Er macht mehrere. Und er hat dann auch mit Chini zusammengequatscht. Und der meinte, soll Sodom und Gomorra rausbringen. Der Track ist ganz geil. Und da waren ja eigentlich die Disses drauf gegen Kollega und Motrip. Wurde, glaube ich, gedisst, und Bones MC. Und die hat er ja rausgenommen, weil Bones Hype zu groß war. Da war ja gerade Palm aus Plastik draußen. Und da wollte sich die Finger verbrennen, deswegen hat er sie ja runtergenommen. Und ja, das hat ihn auf jeden Fall alles genervt, war abgefuckt. Und dann später kam irgendwie, als Bushidos Mutter gestorben ist, kam auch so eine Situation, wo er gemerkt hat, so, ey, der Typ hat keine Freunde. Und ja, war ein bisschen weird. Hört euch am besten das Statement an. Bruce liest das komplett vor. Also ist nix. Ist ein bisschen dazu erfunden, glaube ich. Nein, er macht ein paar Sätze dazu, aber der Inhalt kommt halt raus. Oder schaltet euch rein in die Maskulin-Gruppe. Da steht das wohl drin. Genau, und was für ein Bild dabei rauskommt, und das finde ich eigentlich das Interessante, warum ich das überhaupt anspreche, ist das Bild, das über Bushido gemalt wird. Und es ist halt das Bild, was die Leute immer über ihn machen. Und Bushido ist halt jemand, der sehr gut sich verkaufen kann. Oder es konnte. Das schwächelt jetzt ja auch langsam. Da er wirklich nur noch eigentlich so seine Kinder als Schutzschild nimmt. So immer, wenn irgendwas ist, sagt er so, ja, meine Kinder und auch meine Frau. Und es ist so ein bisschen, du denkst so, ja, okay, du bist verstanden, bist Vater. So. Aber ja, naja, gut. Also das Bild, was durchkommt von Bushido, ist halt, er ist der Chef und was er will, muss gemacht werden, und wenn es nicht so gemacht wird, wie er das möchte, dann haben die Leute bei ihm verkackt. Und ja, er nutzt die Leute aus, so wie er sie braucht, wie der Echo, das Farid-Kollega-Feature war ja auch nur, um ein bisschen Hype zu generieren, und genau. Und Roos zum Beispiel wird von Bushido ja auch nur gedisst, weil Roos nicht mehr nach seiner, also nicht nach seiner Pfeife tanzen wollte. Roos selbst sagt über sich so, okay, damals bei K1 und so, da bin ich irgendwie voll drauf reingefallen und da habe ihm das geglaubt und war auch gegen K1, aber ja, so, ne, er ist halt so auf diese Aussagen von Bushido reingefallen. Und irgendwann hat er aber keinen Bock mehr drauf und hat halt das gemacht, weißt du, er ist Journalist, so, er lässt alle zu Wort kommen als Journalist. Und Bushido fand das halt irgendwann scheiße und plötzlich hat er ihn gedisst und disst ihn immer noch. Und Roos, der hat halt keinen Bock mehr, ruhig zu sein. Und Kongo sagt auch in seinem Statement, dass Roos jedes Recht hat, so zu reagieren, wie er reagiert, weil Bushido einfach ein Arsch ist. Ja, das ist so das Grobe. Finde ich auf jeden Fall mega spannend, denn es bildet sich gerade so diese Front EGJ, weil er hat jetzt ja auch Babassat mit auf dem Label. Animus ist da, der sein Album rausbringt. Da ist dann Sonny Black 2 kommt ja irgendwann im Herbst jetzt. Es kommt die beiden Soleil und Jean sind da. Ich musste so lachen. Die haben letzte Woche Koks in den Schocks und die laufen einfach rum wie jeder Typ, der hart wirken wollte, Mitte der Nullerjahre. Also ich weiß noch, war zu der Zeit auf der Berufsschule. Ich habe erst meine Realschulabschlüsse auf der Berufsschule gemacht und danach meine Ausbildung als Maler und Lackierer. Und ich hatte immer Südländer, sage ich mal. Ein alter Klassenkamerad, Volkan, schöne Grüße an dich, falls du das hier hören solltest. Der lief genauso rum. Ich meine, es war ein cooler Typ, so, haben sehr gut verstanden. Aber der hatte auch diese Nike Chocks und Alpha Industry Jacke. Alpha-Zeichen umgedreht, er hatte mal gesagt, das sieht dann aus wie ein V für Volkan. Und genau so laufen dieser Soleil und Jean rum. Heißt er Jean? Ich glaube, er ist Jean. Original. Und du siehst das und denkst so, Digga, haben wir 15 Jahre zurückgedreht oder was? Was ist denn hier los? Und dann rappen die ja auch. Also die sind ja natürlich, die sind nicht schlecht im Rappen. So. Die können schon das. Aber dieses, ach, ich weiß nicht. Ich will auch nochmal eine Sondersendung über Gangster-Rap machen, warum es Gangster-Rap gibt und warum Gangster-Rap so erfolgreich ist auch. Mach ich mal anders. Aber die beiden, wirklich jetzt, ich glaube, die haben dann auch diese so Jeans da, ne, und dann Bomberjacke darüber und die Nike-Shocks und Hammer, Hammer. In Shazabi, Verschacht und Wasabi haben sie auch drüber geredet und ich weiß gar nicht, ob Jule oder ob Falk das gesagt haben, aber die meinten dann auch irgendwie, ja, kann ja sein, dass das zurückkommt. Also, dass man sagt, okay, dieses Oldschool-Ding kommt jetzt wieder und wird wieder irgendwie cool. Ich weiß gar nicht mehr genau, was sie gesagt haben, aber irgendwie haben sie darüber geredet und ach ja, naja. Aber Zeilen wie, es ist Lockdown und ich Boxhorn, kannst du heute halt echt nicht mehr bringen. Und es ist auch gut, dass es da Aufschrei gibt, denn man sollte es echt nicht mehr bringen, Leute. Eine frauenverachtende Scheiße. So, ach, ich beende das Thema jetzt einfach mal. Ich finde es einfach wahnsinnig spannend. Es kann sein, dass ich da bald wieder drüber rede. Und wie gesagt, ich bin da gerade so ein bisschen sehr tief drin in dieser Materie, dass ich da einfach das mit euch teilen wollte. Nächstes Mal, und ich fand, es passt auch zu Folge 30, weil ich in Folge 20, also vor 10 Folgen, habe ich ja über Bushido und Flair geredet, über den Beef, was so ein bisschen ein bisschen die Einleitung quasi war, denn es hat den Werdegang von Bushido beleuchtet und jetzt sind wir an der Stelle, wo Bushido jetzt ist. Und das konnte ich dann da ein bisschen weiterführen. Das hat für mich gut gepasst, deswegen wollte ich euch dran teilhaben lassen. Und außerdem gibt der Name Bushido und so in den als Titel bei YouTube immer ganz gut Klicks. nicht, dass ich viel mehr Klicks dadurch kriege. Egal, kommen wir zum Battle Rap, Leute. Ich habe mir eins der vermutlich beliebtesten, eins der besten, kann man glaube ich sagen, Battles von Feuerwehr Deutschland, wollte ich schon sagen. Nein, aber es gab es auch bei Feuerwehr Deutschland. Mir fällt der Name nicht ein. BMCL, Rapper Mittwoch. Dankeschön. Angeguckt, und zwar Greg Pipe vs. fucking Tierstar. Das Battle hat über 500.000 Klicks. Gucken wir mal das von Amar und Mighty Pian. Das hat keine 100.000 Klicks. Lars dürfte noch relativ viele Klicks haben. Das hat fast 3 Millionen. Okay. Welches könnte noch viele Klicks haben? Was denkt ihr? Cynic gegen Bung Teggy dürfte recht viele haben. 1,1. Ja, also ist schon eins der besseren geklickten, aber es ist auch, und das ist mir aufgefallen, ich habe das zweimal jetzt tatsächlich so geguckt. Einmal zum Chillen, einmal habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Ja, ich habe Notizen. Ich hoffe, ich kann sie gleich lesen. Und zwar, die beiden sind nicht massentauglich. Zum Beispiel jemand wie Lars, der begeistert durch seinen Rap einfach, weil das natürlich auch so oft geklickt wird, weil es einfach legendär ist. Naja, nimm mal Cynic. Cynic ist jemand, der ist sehr humorvoll auf der Bühne. Der macht gute Witze über seinen Gegner. Deswegen hat ja zum Beispiel LBB auch so einen seltsamen Hype, den ich nie verstanden habe. LBB ist fucking wack. Was der kann, ist Witze reimen. Der schafft es, einen Witz in einen Zweizeiler zu quetschen. So. Und das ist witzig, da lachen die Leute. Aber das ist nicht gut. Der Typ, lass den mal auf dem Beat eine Reimkette bringen. Habe ich von ihm noch nie gehört. Vielleicht kann er es inzwischen, aber als ich mich damals mit beschäftigt habe, nix. Weg. Und Cynic, der kann das halt auf eine sehr gute Art, sag ich mal. LBB ist ja so ein bisschen Cynic bei Wish bestellt. Und genau, und Cynic kannst du jemanden, der nichts mit Rap zu tun hat, kannst du ein Cynic-Battle zeigen, kannst auch Cynic gegen Bung Teggy, perfektes Beispiel. Cynic ist lustig, macht gute Sprüche, fiese Sprüche, bisschen über die Grenze, ist so in diesem, was bei Deutschen ja sehr beliebt ist, aber man es nicht sagen will, dieses so, oh, Alter, hat er nicht gesagt, oder, boah, so dieses Kristallphänomen. Ich meine jetzt hier diesen Menschen, der behauptet, lustig zu sein. So, weißt du, dieses, ich sag etwas, was aber man eigentlich nicht sagen sollte, aber ist schon lustig eigentlich. Eigentlich ist es lustig. Aber eigentlich sagt man es auch nicht. So, das macht Cynic halt sehr, sehr gut. Und deswegen ist der, kannst du jemanden zeigen, der nicht viel mit Rap zu tun hat, und der guckt das und denkt sich, boah, krass, krasser Typ, ey. Boah, was der zu dem sagt, boah, hab ich mich nicht getraut. Bung Teggy auf der anderen Seite, wahnsinnig charismatischer Typ, gut aussehend, muss man einfach mal so ehrlich sagen, und kann gut rappen. Auch lustig. So. Jetzt hast du aber Tierstar und Greg Pipe. Tierstar ist speziell, der kann sehr gut entertainen. Das war auch so ein bisschen das Battle, hatte ich das Gefühl. Entertainment versus Skills. Und Tierstar kann gut entertainen, aber der hat halt zwischendurch viel zu viel Straßenmentalität. Der rappt über Messerstichereien und dies und das und jenes. Und wenn du als Außenstehender, der jetzt nichts mit Rap oder Straße oder sowas zu tun hat, dann siehst du das und denkst so, was ist mit dem, Alter? Nee, das ist doch nicht gut, ey. Was redet der denn da? Und Greg Pipe haut halt so viele Reimketten raus, teilweise, dass du da als nicht-Rap-begeisterter Mensch nicht mitkommst und auch keinen Bock hast, drauf zu achten. So, und deswegen ist es ein fantastisches Battle, aber nicht massentauglich. Was schade ist, weil das Battle tatsächlich, also ich habe das, ich weiß nicht, als ich das erstmal gesehen habe, ich kannte ja das Original. Ich habe ja vorher über Deutschland 3, habe ich mir die DVD geholt, sobald sie rauskam. Und deswegen kann ich das Original. Und ich hatte da Tierstar so dann abgespeichert als Gangster-Rapper, der aber nichts kann. Und das hatte ich halt auch immer noch, als ich das Battle gesehen habe, so ein bisschen drin. Ich bin immer noch kein Tierstar-Fan. Ich finde, der ist immer so ein bisschen, wie soll man das sagen, ein bisschen seltsam. wobei er wahrscheinlich einer der korrektesten bei Rap am Mittwoch war und ist bei Top Tier. Glaube ich, jemand, mit dem du sehr gut auskommen kannst, wenn du einfach ein netter Mensch bist. Also wenn du nicht kacke zu ihm bist, kannst du, glaube ich, wunderbar mit dem auskommen. Genau, aber ich hatte da noch so dieses so, ah oh ja, der, oh ja. Was funny ist, weil er das genau in seinem ersten Part auch macht. Er macht sich halt so ein Stückchen über sich selbst lustig und macht wieder hier Kick, Boom, Bang, Butterfly in deinen Magen, Moves so. Und Tristan meint so, ah, komm, Spaß. Was ich sehr gut finde, weil es so ein bisschen halt anknüpft. Aber es ist auch ein Match, ein Battle, muss man auch sagen, wo man das Original gesehen haben muss. Zwischen Tierstar und Greg Pipe. Um einfach zu verstehen, worüber die rappen. Weil da sind so schon wieder so viele Dinge drinne und damals und hier und da. Ja. Deswegen vielleicht auch nicht so massentauglich, weil zu viele Insider. Ich finde es sowieso, aber anderes Thema, mache ich später. Ich wollte erstmal das Battle durchgehen. Erst ein paar Tiers da, wie gesagt, er fake so ein bisschen, dass er noch so rappt wie früher, macht sich dann drüber lustig, dass Greg Pipe 5 Jahre gebraucht hat, um ein Rematch zu machen. Hat so eine lustige Anekdote, dass Greg Pipe nicht seine Nummer geben wollte und gesagt hat, so, ja, ich rufe dich an, dann und dann zu dem Zeitpunkt. Und er hat eine lustige Story erzählt, vom Telefonkarten wechseln. Dann macht er einen sehr schönen Scheme mit Labels, denn Greg Pipe hat wohl mal gesagt, er steht mit Sony in Verhandlung wegen seinem Album. Und dann bringt er so ein Scheme, wo er Labels einbaut, wie Halunkenbande, Akro, du bist nicht Akro genug für Berlin. Und auch nicht irgendwie maskulin, so halt ganz viele Labelnamen in dieses reingepackt und so, sehr, sehr, sehr nice. Genau. Er ist so eine stark von Tierstar. Und das Problem ist bisschen zu lang. Tierstar ist immer ein bisschen zu lang. Die haben sich kein Limit gesetzt, was an sich gut ist, aber Tierstar hätte sich ein bisschen kürzer holen müssen. Dann wäre es, glaube ich, noch kompakter und härter gewesen, während Greg Pipe das so ein bisschen besser drauf hatte, so die eine gewisse Zeit zu haben, der man noch entspannt zuhören kann, ohne zu denken, so, hey, jetzt kommen wir zum Ende, ich brauch mal einen Wechsel. So. Genau, Greg Pipe, klassisches Punchline-Gewitter, wie man es von Greg Pipe kennt, so viele, viele Reime, harte Disses, bringt dann irgendwas mit, weil er ja Tierstar heißt, dass er Sex mit Tieren hat, war jetzt nicht so meins. Aber lustig, kann man sagen, war auch lustig. Genau, Tierstar in seinem zweiten Part macht er sagt Wacko Rapper. Da dachte ich mir so, na Freundchen, wenn die nicht gewesen wären, werdest du hier heute nicht stehen. Zum Beispiel MC Hammer. Also er muss ja mal sagen, was er da macht. Ne? Er nimmt Lieder von bekannte Rap-Songs, populäre Rap-Songs und macht neuen Text drauf. Und das da mit diesem Text in dem Flow, den jeder kennt, Ja, halt Greg Pipe. Und da hat er zum Beispiel MC Hammer, er hat, fällt mir nichts ein, Informer. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Informer? Heißt es Informer? Egal. Das hat er. Oh wow, ich bin schon über eine Stunde. What the fuck? Das hat er. Und noch andere. Ich hab sie gerade vergessen. Genau, das ist auch ganz lustig. Dann bringt er darüber. Darüber, dass Greg Pipe halt mit seinem Album keinen Erfolg hatte und ist. Und dann kommt so ein Ding, wo ich denke, ach, Digga, das ist eigentlich nicht so cool, wie du das jetzt darstellst. Und zwar, Greg Pipe ist schlau. Er hat Abi, er hat studiert und er hat einen Job, bei dem er gut verdient. Und das Krasse bei Greg Pipe ist ja auch, er macht ein wahnsinnig großes Geheimnis drum, was ich okay finde. Und hält halt Rap und Berufsleben halt komplett voneinander weg. Aber man weiß halt, dass er einen guten Job hat so und auf Rap halt wirklich nur als Hobby macht, weil er nicht darauf angewiesen ist, mit Rap Geld zu verdienen. Und da geht er darauf ein, sagt so, ja, der benutzt mehr Wörter als ich in meiner ganzen Schulzeit. Und für ihn ist das hier ein Aufsatz, für mich eine Schlägerei. Und wo ich so denke, Dude, es ist gut, wenn man lernt. Es ist das so ein bisschen das Gleiche wie, ich habe in meinem Leben noch nie ein Buch gelesen. Kennt ihr Leute, die das sagen? Habt ihr schon mal Leute getroffen? Ich habe solche Leute schon mal getroffen, die sagen so, ich habe noch nie ein Buch gelesen. Wo man so denkt so, Alter, das ist keine Adlung, das ist kein Titel. Das ist nicht gut, dass du noch nie ein Buch gelesen hast. Du bist jetzt, weiß nicht, getroffen haben wir dann irgendwie Mitte 20. Du bist Mitte 20. Du kannst seit fast 20 Jahren kannst du lesen. Und hast noch nie geschafft, 100 bis 200 Seiten einer Geschichte oder auch von mir ist auch ein Sachbuch komplett von hinten nach vorne zu lesen. Das spricht eigentlich nicht für dich. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, ach Leute, wie wäre es denn, wenn ihr euch einfach mal, weißt du, im nächsten Part rappt er halt auch über sein was weiß er alles Gutes macht. Und es ist ja auch schön, dass er sowas macht. Aber dieses, du bist klug und deswegen bist du uncool. Oh, ich habe tatsächlich auch ein Lied darüber, es kommt auf mein Album, das nächstes oder ja oder so kommt. Mal gucken. Genau, das heißt höchstes Gut. Ja, genau. Dann kommt wieder Greg Pipe. Da in meine Notizen einfach. Ja. War geil. Genau, Greg Pipe kam dann noch, hat weiter hart gepuncht. Und ich weiß gar nicht mehr, was das Ding war von Greg. Das Ding ist, und das nutzt er dann natürlich auch im letzten Part, Tierstar. Tierstar hat sich halt für jede Runde was Besonderes überlegt. So diesen Label-Scheme, diese Neuauflage dieser alten Rap-Songs. Und im letzten Teil bringt er, im letzten Part, bringt er eine Geschichte, wie er in dem Land war, aus dem er herkommt. Eine recht junge Republik. Und erzählt davon, dass er jetzt Rap unterrichtet, in Gefängnissen Workshop gibt, in Schulen und Jugendzentren. Und das meine ich halt, das ist cool, dass er das macht. So. Und scheinbar wollte er auch mit Ben Salom, ich weiß nicht, ob die es gemacht haben, dann eine Schule gründen, eine Schule für Rapper, für Kids, die rappen wollen und so. Und das sind alles tolle, gute Sachen. Was ich mich halt bei sowas immer frage, ist, warum musst du es erwähnen? Warum nutzt du jetzt das, was du Gutes tust, um deinen Gegner runterzumachen? Ich meine, er wird es nicht machen, um es in einem Battle zu benutzen, aber ich finde es immer ein bisschen seltsam, wenn man es macht. Das ist Menschen, die sich besser darstellen wollen, weil sie was spenden. Ich finde, wenn du spendest, tust, setzt es von mir aus von der Steuer ab, mache ich auch. Aber mach's nicht, um zu hören, wow, krass, du spendest. Super. Da finde ich mal ein bisschen seltsam. Naja, Greg Pratt hat sich in seiner letzten Runde auf jeden Fall noch hart. Achso, Tierstar hatte noch diesen, wo er das erzählt hat, hat er dieses Du bist nur ein Rapper-Ding. Wo ich den Diss verstehe, denn er wollte damit sagen, Greg Pratt rappt nur, er lebt Hip-Hop mit Workshops etc. und so. Ja, finde ich, zieht aber nicht so, weil du denkst so, ja, er ist nur ein Rapper, aber er rappt halt auch besser als du. Wo ist jetzt der Diss? Ich peil's nicht mal. Genau, und Grabpipe macht sich dann am Ende noch so ein bisschen über Rapper Mittwoch lustig, sagt so, ey Leute, ihr seid hier irgendwie beste Freunde. Deswegen habe ich Unjudge gemacht quasi, weil ihr seid ja miteinander befreundet. Warum soll ich euch da vertrauen? So. Wie gesagt, das Battle zieht's euch rein, wenn ihr Bock auf ein geiles Rap-Battle habt. Ihr habt Punchline und Reimeketten-Massaker mit Gregpipe. Ihr habt lustige Sachen mit Tierstar und Unterhaltung mit Tierstar. Tierstar ist auch jemand, der sehr die Delivery ist sehr krass. So dieses Bühne einnehmen und bewegen und hier und da Publikum, Gegner. Das ist was ich in späteren Battlen auf jeden Fall noch kritisieren werde. Dass es viele Rapper gibt, die rappen das straight auf ihren Gegner zu, vergessen aber das Publikum komplett. Und da braucht man eine gute Mischung, um auch gut rüberzukommen. Sonst denken sie ja, cool, aber ja, warum soll ich es mir angucken? Naja, Tierstar hat das auf jeden Fall krass drauf und Gregpipe sowieso. Gregpipe ist einfach, muss man sagen, deutsche Battle-Rap-Legende. Er ist vielleicht keine Rap-Legende, aber er ist eine Battle-Rap-Legende. Das ist ja auch schon cool. Genau. So viel dazu. Ich bin jetzt tatsächlich weit über eine Stunde. Scheiße. Aber es ist Folge 30. Hey. Extra long. Liebe für Hip-Hop XXL-Ausgabe. Biatch. Immer noch kürzer als meine allerersten Ausgaben. Gut, es gab auch viel zu reden. Das mit den Releases zum Beispiel am Anfang, dass du ausführlich drüber redet, hatte ich gar nicht eingeplant. Das kam einfach so. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, wenn ihr das hört, wenn es rauskommt. Wenn nicht, dann wünsche ich euch, was immer ihr jetzt gerade habt. Denkt dran, Rap-Zirkus zu gucken. Egiot gegen den Rest der Welt. Ich weiß nicht, so nenne ich vielleicht auch die Folge. Und ich wünsche euch alles Gute. Genießt Hip-Hop, genießt die Welt. Nimmt alles nicht zu ernst, aber nimmt es trotzdem ein bisschen ernst. Also gerade Rap muss man ernst nehmen, aber dann vieles im Rap selbst nicht zu ernst. Naja, auf jeden Fall tragt eine Maske, wenn ihr rausgeht, also wenn ihr unter Menschen seid und passt auf euch auf. Und wie die Leute immer zu mir sagen heutzutage, bleiben Sie gesund.
Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe, dann schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe, dann schreit Hip-Hop.